Du bist, was du isst. Sie sind, was sie essen. Jetzt unterhalten wir uns über die medizinische Relevanz der Lebensmittelqualität. Und wir verwenden eigentlich immer die neuhochdeutsche Sprache, Englisch. Aber auf Deutsch, der Ausdruck Lebensmittel sagt ja alles schon aus. Mittel zum Leben. Und wenn wir uns mal überlegen, das, was wir am Teller oben haben, ist das unser Mittel zum Leben? Dann sollte eigentlich die Frage sehr leicht beantwortbar sein. Und eigentlich brauche ich den Vortrag gar nicht mehr weitermachen. Nein, machen wir sehr wohl weiter. Lebensmittelqualität ist so, ist natürlich nicht nur die Komponente aus ernährungsphysiologischer Sicht und sensorischer Sicht, was wir eigentlich heute eher zum Thema haben werden, sondern man muss auch da berücksichtigen, zur Qualität gehört auch eine ökonomische Qualität, eine moralisch-ethische Qualität. Ja, tatsächlich, es gibt Lebensmittel, die moralisch sehr bedenklich erzeugt werden. Und auch eine politische Qualität. Das sind aber dann andere Vorträge, die wir heute nicht besprechen können, aber deswegen, bietet sehr viel Stoff und da werden wir sicherlich in diesem Bereich weiterreden. Es soll heute ein bisschen ein Teaser sein, dass man ein bisschen die Leute, dass man auch mal sieht, auch Ärzte, Ärztinnen beschäftigen sich mit dem Thema Qualität und Ernährungswissenschaftler. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich möchte, bevor ich weiterführe diesen Vortrag, nur zur Erinnerung, wir vergessen natürlich nicht, dass es weltweit Personen gibt, die ganz anderes Problem haben, was Qualität betrifft. Das ist also Peter Menzel, ist ein genialer Fotograf, der weltweit Familien fotografiert hat. Und das ist eine Familie aus dem Tschad, die pro Woche an Euro ungefähr zur Verfügung haben, Lebensmittel zu kaufen. Aber ich möchte nur sagen, das gibt es auch. Und das ist auch eine Qualitätsfrage, die wir aber heute nicht zum Thema haben, sondern wir reden über die Qualität jetzt hier in dieser industrialisierten Welt. Lebensmittel Nummer 1, Wasser. Ohne Wasser überleben wir nur wenige Tage. Tatsache ist, dass es weltweit Menschen gibt, die, wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Straßen gehen, so Pfützen sehen, dann würde ich sagen, ein Wahnsinn, so ein sauberes Wasser habt ihr. Die kennen natürlich unsere Bergquellen nicht, aber leider ist es eine Realität, dass viele Menschen auf dieser Welt diese bräunliche, grausige Suppe trinken müssen. 800 Millionen Menschen haben kein sauberes Trinkwasser, 2,5 Milliarden Menschen haben keine ausreichend sanitären Einrichtungen. 90% der durchfallerkrankungsbedingten Todesfälle werden dadurch verursacht weltweit. Es gibt durch Wasser übertragene Krankheiten, Cholera ist vielen bekannt, weil es das auch in unseren Breitengraden gegeben hat, Amöbenrohr, Hepatitis A, vor allem so mancher Urlauber hat damit Bekanntschaft gemacht, Typhus. Meistens fäkal verunreinigtes Wasser. Es gibt auch wasserbezogene Krankheiten, meistens bedingt durch Tiere, die halt im Wasser leben, vor allem also Mücken, Insekten, also die als Vektoren für verschiedene Krankheiten fungieren. Am bekanntesten ist da die Malaria oder die River Blindness, die Flussblindheit, Denkfieber, Gelbfieber und Loa Loa. Das ist ja für sogenannte Tropenkrankheiten. Aber wie gesagt, die Tropen sind mittlerweile auch schon bei uns in Europa. Wir finden, also Gelbfieber und Malaria gab es in Europa und gibt es wieder. Schmutziges Wasser verursacht Krankheiten und Tod, nämlich 2,2 Millionen Todesfälle weltweit. In den letzten 10 Jahren sind mehr Menschen an Durchfallerkrankungen gestorben als in allen bewaffneten Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sind also eindrucksvolle Zahlen. Und die Zahl, die mir am meisten schockiert, ist, dass tagtäglich 4.000 Kinder sterben an verschmutzigem Wasser. Pro Tag 4.000 Kinder. Wir hier in unserer heilen Welt mit dem sauberen Wasser haben eher das Problem einer subtilen Beeinträchtigung der Wasserqualität. Das ist heute eh von meinen Vorrednern schon ein bisschen angesprochen worden, so Substanzen, die sich da so herumbewegen, also vor allem so Antibiotika, Hormone, also Medikamente. 99% des Wassers können ja gereinigt werden durch Kläranlagen. Bei mehreren Kläranlagen, wo ich da mit den Betreibern gesprochen habe, 1% können es nicht rausholen, nicht mehr reinigen. Das sind vor allem also diese Hormone- und Medikamentbelastungen im Wasser. Aber wir haben auch Plastikpartikel drin, Erdöl, Quecksilber, das bekannte Minamata-Krankheit in Japan, das wo zum ersten Mal thematisiert wurde, dass das Wasser sehr krankmachend sein kann und die ganze Chemie, die halt uns umgibt. Das Wasser schaut natürlich oft nicht so dreckig aus. Interessant ist, dass ich so in Aufzeichnungen gefunden habe, der Rhein, nicht als Parade, schmutziger Fluss, dass da zum Beispiel im 16. Jahrhundert die Diener der Herrschaften total beleidigt, weil wir immer den Lachs essen mussten von dem Rhein. Mittlerweile gibt es schon lange keinen Lachs mehr im Rhein. War man froh, wenn es einen gegeben hat. War damals Futter für die Armen sozusagen. Gesunder Fisch, wir sind beim nächsten Thema. Das Wasser, vom Wasser zum Fisch. Zum Fisch ist nicht Fisch. Da meine ich aber nicht, dass man den einen Zierfisch nicht essen kann und den anderen schon, sondern es geht jetzt darum, wie nachhaltig ist der Fisch gefangen, wie nachhaltig ist er produziert worden. Also das heißt, wir müssen sehr wohl überlegen, welchen Fisch wir essen. Und das wird in der, so bei den Ernährungsempfehlungen wird immer gesagt, spricht man generell von Fisch. Aber Fisch ist nicht Fisch. Und dann wird ja noch gesagt, Fisch ist ja viel gesünder als Fleisch. Und vielleicht noch viel gesünder als Schweinefleisch. Und da bringe ich jetzt keine Studienergebnisse, sondern einfach jetzt Fakten. Nämlich ganz interessant, dass dieser, am Beispiel des Pangasius, eines Barsches, der an für sich ein super Fisch ist, der auch in so einem heimischen Breiten vorkommt, der Barsch, aber er wird gezüchtet in Vietnam, im Mekong-Delta, in so einer Dreckbrühe, unter sehr hohen chemischen, medikamentösen Aufwand. Und Frage, kann das gesund sein? Ist dieser Fisch gesund? Ich meine, jetzt da Studien zu machen, wird wahrscheinlich so manche Ethikkommission sagen, die Gruppe, die jetzt diesen Fisch bekommt, der da drin wächst, das ist der so belastet, dass glaube ich, dass da keine Ethikkommission da Freigabe machen würde. Und dieser Fisch schaut aber so sauber aus und landet leider auch auf den Tischen im Krankenhaus, in Kinderheimen, Altersheimen und so weiter. Und das ist, das, wie gesagt, gehört, das heißt, der Fisch selber ist nicht schlecht, nur wenn er so intensiv bewirtschaftet erzeugt wird, ist er ungesund. Schweinefleisch, ganz interessant, Cerdo Ibérico. Das spanische Hochlandschwein hat mehrfach ungesättigte Fettsäuren im Fleisch. Aber das haben wir auch in Österreich. Eine ganz alte Schweinesorte, das Mangalitzerschwein zum Beispiel, hat das ebenfalls. Das hängt aber davon ab, wie es gefüttert wird. Wenn ich so ein Mangalitzerschwein in einen Betonbunker einstelle mit irgendeinem Mischmaschfütter, werde ich das auch nicht haben. Aber interessant ist, dass das Fleisch des Tieres sich verändert und von der Fütterung abhängig ist. Und das sind Aspekte, die einfach jetzt auch betrachtet können in zukünftigen Ernährungsberatungsregimen. Rindfleisch zum Beispiel, nachhaltig erzeugtes Rindfleisch, hat einen dreimal höheren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Also das hat die auf einer Weide biologisch und nachhaltig erzeugt worden sein. Kann so eine Kreatur gut schmecken? Das ist sozusagen jetzt die Kontradiktion dazu, dass es auch Tiere gibt, die also Massenzucht, wobei der Geschmack, wenn man mal halt auch bei der Dozent Kiefer gehört, das hat der Geschmack eine wichtige Komponente des Essens. Und wir wissen alle, ein Tier, das auf eine Kuh, die auf der Weide war, oder Schwein, auch Schweine sind auf der Weide, schmeckt das Fleisch ganz anders als ein Massenzuchttier. Das schmeckt man. Man schmeckt es. Leute, die sich auskennen, schmecken das. BSE, allen bekannt, dass es das gegeben hat, ist eigentlich. Da dürfte ja gar nicht sein, weil da hat es ja Studien gegeben in den Ende der 80er Jahre, das ist ein Review, aber es hat noch viele, viele andere Studien gegeben, die gesagt haben, es ist unlikely, unwahrscheinlich, dass das überhaupt gibt, dass Prionen übergreifen können auf den Menschen. Nur die Rinder, wir haben so fiese Rinderzeuger gehabt, dass die einfach gesagt haben, die gestorbene Kuh zu entsorgen ist teuer, ich verarbeite sie zu Tiermehl, mische sie ins Futter unter und gebe sie der Kuh zu fressen. Die Kuh würde ja nie Fleisch essen. So sind diese Prionen eigentlich dann in den Rinderkörper gelangt und von dort dann, vor allem also in lymphatischen Organen und im Nervensystem, also Rückenmark zum Beispiel, haben sich die so sehr stark verbreitet und wir haben tatsächlich dann wirklich BSE gehabt. Wobei in England und Irland hat es auch Scrappy gegeben, also mit Schafbauern haben das auch gemacht. Aber nur aus Profit heraus, das heißt, wer wieder arm war, war der, der qualitätsvoll Tiere gezüchtet hat auf der Weide. Wie gesagt, auf Studien dürfen wir es nicht verlassen in dem Bereich, weil die Wahrheit hat da ganz anders ausgeschaut. Wie gesagt, wir müssen immer diesen Spruch beherzigen, dass wir das sein, was wir essen. Und wenn wir nur Mist essen, kann aus uns nur was werden? Beantworte ich heute nicht. Das ist jetzt auch noch eine weitere interessante Geschichte, die uns ein bisschen das Thema Qualität veranschaulichen soll. Das ist jetzt ein Bild aus China, da möchte ich mich bedanken bei der Bai Lin, das ist eine Teilnehmerin unseres Lehrganges, eine Chinesin. Und wir sehen hier Hühnerfüße, wir sehen Hühnerflügel und Hühnerpopo. Das hier sind Entenflügel und Entenzungen. Zum Beispiel so, dass in Nordchina isst man sehr gern, eben so wie wir, eben die Hühnerbrust und die Schenkel und die Flügel. In Südchina ist das weiße Fleisch eigentlich, das will man gar nicht haben, sondern zum Beispiel eine extreme Spezialität ist der Hühnerpopo, ja, als Beispiel. Oder Entenzungen. Genauso beim Fisch. In Nordchina ist das Fischfilet ganz was Wertvolles und teuer. In Südchina zum Beispiel der Fischkopf. Das Filet wird dann für die Suppen verwendet. Also, Sie sehen einmal, und auf was will ich hinaus? Das ist das also kulturell, dass gewisse Dinge, also dass das ein und dasselbe Tier unterschiedlich betrachtet wird. Aber mir geht es um eine ganz andere Geschichte. Wir können ja nicht x-beliebig Tiere produzieren. Wir sollen aber das Tier, das nachhaltig produziert wurde, eben im Ganzen und auch essen. Das heißt, nicht nur den Musculus iliopsoas, also nicht nur das Filet. Das heißt, ich kann ja ein Tier wirklich im Ganzen verarbeiten. Und um das geht's. Aber das werden wir in der Medizin nicht lösen. Hier müssen wir interdisziplinär zusammenarbeiten mit Touristikern, Köchen, Küchenmeistern und Gourmetkritikern. Und auch die Presse muss uns da helfen. Aber ich glaube, in diese Richtung müssen wir gehen. Der Eierantagonismus. Es ist alle 10 Jahre müssen wir anders, das erfahren wir es anders. Einmal ist das Ei gesund, dann ist es wieder ungesund und so. Ja, was tun wir jetzt? Ja? Aktuell jetzt, neuester Stand, Ei ist wieder ernährungswissenschaftlich sehr wertvoll und hin und her. Aber wie in 10 Jahren wird es wieder anders sein? Frage: Ist es die Qualität des Eis? Ist es das Huhn selbst? Ist es die Fütterung des Huhns? Ist das der unbekannte Faktor? Das wurde noch nie untersucht so richtig. Was Sie hier sehen, Ei ist nicht Ei, das sind Hühnereier, die nachhaltig produziert wurden. Ich habe auch das mitgenommen, das möchte ich auch durchgeben, dass wir mal sehen, wie Eier wirklich ausschauen. Wir wissen das ja gar nicht mehr. Das sind nachhaltig erzeugte, privat, also die sind nicht für den Verkauf, man kann Stempel drauf, sind ganz frisch heute gelegt, aber ich gebe das einmal durch, dass wir mal sehen, wie Eier ausschauen. Wir wissen das nämlich gar nicht mehr. Diese Farben, das sind nicht gefärbt, sind keine Ostereier, sondern die Händel schauen so aus. Diese türkisen Eier zum Beispiel sind cholesterinarm. Ja, das heißt, es gibt unterschiedliche Händeltypen, die unterschiedliche Eier legen. So schauen gesunde Eier aus. Frage, warum sehen wir das eigentlich nicht mehr? Weil das Ei ist ja fast überall drin in der Nahrung. Ich weiß ja fast gar kein Nahrungsmittel, wo nicht irgendwie ein Eibestandteil drin ist. Ja? Aber in die Richtung, da müssen wir hin. Tomate versus Tomate, nicht? Die schöne Orsoltomate, die sogenannte bodenunabhängige Tomate, die auf Steinwolle mit Nährlösungen herangewachst. Und die Gartentomate. Ich sehe es in meiner Praxis auch. Ich behandle Leute mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die dürfen zum Beispiel keine Tomaten essen. Wenn wir auf autochtone Sorten umswitchen, plötzlich vertragen sie es. Dann kommt es komisch. Ich kann es auch nicht erklären, weil chemisch ist die Tomate der Tomate. Die Inhaltsstoffe sind gleich. Aber da muss was anders sein. Frage, gibt es da andere Hinweise? Der einzige Hinweis ist einmal der Geschmack. Dass eine Tomate, die einen Erdboden gesehen hat, also sizilianische Langtomaten aus einem Lavaboden, die schmeckt noch was. Ja, um das geht's. Der Geschmack ist vielleicht eine Hilfe, uns da ein bisschen heraus. Die Verträglichkeit, wie gesagt, ist auch gegeben, witzigerweise. Aber das wird viel zu wenig thematisiert und gehört viel mehr erforscht. Sind nachhaltig erzeugte Produkte besser oder gesünder? Zum Beispiel bei Tomaten hat es so eine Studie gegeben, dass die viel mehr, also biologisch nachhaltig erzeugte, haben um 79% mehr Quercetin und um 97% mehr Kampferol gehabt. Das sind also sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, das sind sehr, sehr wichtige Substanzen in den Pflanzen, die auch dementsprechend Thema der aktuellen Forschung sein. Diese Substanzen werden uns in Zukunft sehr, sehr viel beschäftigen, weil wir da einfach interessante, nicht nur antioxidative Effekte, sondern also wirklich viele protektive Effekte noch in diesen Substanzen haben. Interessant ist auch zum Beispiel, Vitamin C ist nicht Vitamin C. Da hat es schon in den 90er Jahren im New England Journal of Medicine Studien gegeben, die das untersucht haben. Das heißt, Ascorbinsäure ist chemisch gleich wie Vitamin C und trotzdem ist es so, dass das Vitamin C in einer Pflanze, in einer Zitrusfrucht oder genau in einer Frucht einfach anders von der Wirksamkeit. Ja? Das sind einfach Differenzen zwischen synthetischen und natürlichem Vitamin C. Ja, das hat man schon entdeckt. Aber wie das genau jetzt Also weiterverfolgt wurde es nicht. Weil ich sage, es ist ein bisschen ein Stiefkind der Medizin, die Qualität, aber das wollen wir ja mit der heutigen Veranstaltung ja ändern in Zukunft. Was noch zum Beispiel interessant ist, dass Orangen, die nachhaltig erzeugt werden, auch mehr Vitamin C enthalten. Die Fructoseintoleranz, das hat der Kollege Kramer schon erzählt, vielleicht nur interessant, warum wird das verwendet in der Industrie? Es ist erstens, weil der Mais 100% verstoffwechselt, der Abfall, nicht? Kostengünstig und süßer. Aber das, den medizinischen Hintergrund haben wir schon gehört. Weißbrot-Diskussion, die führe ich auch immer gern. Brot ist nicht Brot, ich will nur auf eins hinaus. Das ist jetzt ein OECD-Report, da sehen wir die Österreicher, wir sind also relativ gut, was sozusagen die europaweite Fettleibigkeit betrifft, aber noch besser ist Italien. Ja? Und Frankreich ist circa gleich wie wir, also Frankreich hat also nur bei den 12,4, da sind wir gleich bei den Frauen und bei den Männern sind wir ein bisschen. Aber Tatsache ist, dass Frankreich und Italien als extreme Weißbrotländer entweder gleich aufliegen wie wir oder besser sein. Und deshalb, Brot ist nicht Brot. Dieses Brot hier habe ich hier gekauft in Österreich, habe das im Auto gelassen bei der Hitze und es ist richtig das Fett rauskommen. Ja? Das heißt, im Weißbrot sollte normalerweise nur Mehl drin sein und Salz, ja, und Wasser. Zum Beispiel ein französisches Baguette oder ein italienisches Baguette schaut ganz anders aus. Und so ein fettiges Brot würde unser Herr in Frankreich hier sicher nicht beim Anzug unten reinklemmen. Ja? Das heißt, Weißbrot ist nicht Weißbrot, auf das will ich hinaus. Auch Schwarzbrot ist nicht Schwarzbrot. Es gibt mittlerweile sogar Brot, das schwarz gefärbt wird mit Färbestoffen. Nicht bei uns in Österreich zum Glück, weil wir haben ja noch das Vollkorn, das haben wir ja auch. Aber es gibt Länder, wo Brot gefärbt wird. Nicht mit Sepia, das gibt es auch, mit Tintenfischfarbe. Das ist wieder eine Spezialität, das ist wieder was anderes. Okay. Noch ein Punkt abschließend, was wir nicht vergessen dürfen, dass wir teilweise auch das Schmecken verlernt haben. Und jetzt ist gerade kürzlich eine Studie rausgekommen, dass Leute, die zum Beispiel nicht mehr schmecken können, sogar höhere Selbstmordtendenz zeigen. Das ist ganz eine rezente Arbeit jetzt. Aber leider, wir haben das Schmecken verlernt. Studien mit Kindern haben gezeigt, also man hat Kindern Heidelbeeren oder Kirschen zum Essen gegeben, echte, ja, und dann künstliche Produkte. Und die haben gesagt, also die echten Kirschen und die echten Heidelbeeren, die schmecken nicht, also die Kirschen schmecken nicht wie Kirschen. Nein, die schmecken nicht wie Kirschen. Ja? Die kennen das gar nicht mehr. Aber wir auch nicht mehr, leider. Also da müssen wir wieder hin, da müssen wir es wieder durchkosten. Das ist auch also ein wesentlicher Faktor. Die Conclusio ist, die Qualität in der Ernährung war viel zu lange ein Aschenputtel im Gesundheitssystem. Sie ist ein Eckpfeiler eines gesunden Lebensstils. Und von grundlegender Bedeutung für eine hochwertige Gesundheitsversorgung. Bitte eine hochwertige Gesundheitsversorgung, das wollen wir anbieten. Nachhaltige und artgerechte Produktion sind auch aus ärztlicher Sicht gesundheitsrelevant und dadurch unverzichtbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.